Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Also doch, SPD und CDU/CSU wollen eine Koalition bilden. Und Angela Merkel trägt zur Feier des Tages ein rotes Kleid. Nach dem Schuss ins eigene Knie. Die Republikaner in den USA suchen nach einem politischen Druckverband. Angst vor einer Lösung. Viele im Nahen Osten fürchten die Annäherung zwischen Teheran und Washington.
Wenn nun Iran freundliche Beziehungen zu Amerika aufmachen würde, würden die Saudis das sehen als eine Art Verrat der Amerikaner.
Das Gespräch mit Arnold Hottinger und Lotto auf Slowakisch.
Národná bločková lotéria. Od typosu.
Und das Finanzministerium zahlt den Gewinn aus. Echo der Zeit am Mikrofon Peter Vögeli. In Berlin haben die CDU/CSU und die SPD beschlossen, formelle Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Beide Parteispitzen empfehlen ihren Gremien die Grosse Koalition. Schwarz und Rot soll also Gold ergeben. Aus Berlin Kasper Selg.
SPD-Parteichef Sigmar Gabriel setzte der Ungewissheit in Berlin am späten Nachmittag ein Ende.
Die Verhandlungsgruppe der SPD hat nach der dritten Sondierungsrunde einstimmig beschlossen, dass die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen Sinn macht.
Aus Sicht der Gegenseite klang das genauso. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe.
In den drei Sondierungsgesprächen ist deutlich geworden, dass wir ein hinreichendes Maß an Gemeinsamkeit erarbeiten können, um unser Land 4 Jahre erfolgreich regieren zu können.
CDU, CSU und SPD werden demnach am nächsten Mittwoch mit formellen Gesprächen zur Bildung einer Regierung zwischen diesen beiden stärksten Blöcken im neu gewählten Bundestag beginnen. Damit wird es wahrscheinlich, dass Deutschland künftig von einer großen Koalition regiert wird, aber es steht noch nicht wirklich fest, insbesondere auf Seiten der SPD ist damit noch nicht alles klar. Bevor die Verhandlungen über ein gemeinsames Regierungsprogramm aufgenommen werden, muss dem bei der SPD noch der sogenannte Parteikonvent zustimmen. Ein kleiner Parteitag bestehend aus 200 Delegierten aus dem ganzen Land. Das soll am nächsten Sonntag erfolgen. Und wenn die Koalitionsverhandlungen mit der Formulierung eines Regierungsprogrammes beendet sind, wird bei den Sozialdemokraten eine Mitgliederbefragung diesem Vertrag, dieser großen Koalition, noch ihre Zustimmung geben müssen. Bei den 470.000 Mitgliedern der SPD ist aber zurzeit noch eine Mehrheit gegen die Verbindung mit der Union. Hier wird noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Insbesondere wird die SPD-Parteiführung ihrer Basis nachweisen müssen, dass mindestens einige zentrale Forderungen der Sozialdemokraten aus dem Wahlkampf in diesem Regierungsprogramm enthalten sind. Die CDU hat sich umgekehrt bisher hart gezeigt, mit der Begründung, sie sei die große Wahlsiegerin und sie werde jetzt sicher nicht einfach die Position der SPD übernehmen. Offenbar haben die Vorgespräche jetzt aufgezeigt, dass in zentralen Punkten Einigungen möglich sein sollten.
Wie der SPD-Chef Gabriel seinen 470.000 Mitgliedern diese große Koalition schmackhaft machen will, werde ich Kasper Selk gleich nach den Nachrichten fragen. Zuerst die Übersicht des Tages mit Miriam Knecht.
Nach Ansicht des amerikanischen Präsidenten Barack Obama hat die Stilllegung der US-Bundesverwaltung dem Land unnötigen Schaden zugefügt. Zudem sei das wirtschaftliche Wachstum verlangsamt worden und das Vertrauen in die USA habe gelitten. Gemäß Obama müssen die Demokraten und die Republikaner sich jetzt auf das US-Budget konzentrieren und eine Lösung finden für die Probleme in den Bereichen Ausbildung und Infrastruktur. In Paris sind mehrere tausend Schüler auf die Straße gegangen, um gegen die Rückführung eines 15 Jahre alten Mädchens nach Kosovo zu protestieren. Die Schüler blockierten die Zugänge zu Schulhäusern und marschierten durch das Stadtzentrum. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Polizei hatte das Mädchen während einer Schulreise aus einem Bus geholt. Die Schüler verlangen jetzt den Rücktritt von Innenminister Valls. Dieser wird auch von Abgeordneten seiner eigenen sozialistischen Partei scharf kritisiert. Israel will erreichen, dass Iran in der Atomfrage an seinen Taten und nicht an seinen Ankündigungen gemessen wird. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu will daher nächste Woche mit US-Außenminister Kerry in Rom zusammentreffen. Ein israelischer Regierungsvertreter sagte, zuerst müssten praktische Schritte sichtbar sein, wonach Iran sein militärisches Atomprogramm stilllege. Bis dahin müssten die UNO-Sanktionen bestehen bleiben. Ägypten habe im Umgang mit syrischen Flüchtlingen gegen internationales Recht verstoßen. Diesen Vorwurf erhebt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Sie ruft die ägyptischen Behörden auf, ihr Vorgehen zu ändern. Laut Amnesty hat die ägyptische Marine mehr als ein Dutzend Boote abgefangen mit syrischen Flüchtlingen. Über 900 Menschen seien inhaftiert worden, darunter auch Kinder. Ein Selbstmordattentäter hat sich im Norden Iraks mit einem Auto in die Luft gesprengt. Dabei riss er mindestens 15 Menschen mit in den Tod. Wer hinter der Tat steckt, ist laut Polizeiangaben unklar. Bei einer Nachwahl in den amerikanischen Senat hat ein prominenter Politiker der Demokraten die Wahl geschafft. Cory Booker wird als erster Afroamerikaner den Bundesstaat New Jersey im Senat vertreten. Booker gilt wegen seiner unkonventionellen Art als Aushängeschild der Demokraten. Bis jetzt war er Stadtpräsident von Newark, der größten Stadt von New Jersey. Ottmar Hitzfeld, Trainer der Schweizer Fußballnationalmannschaft, hört nach der WM 2014 in Brasilien auf. Wie der 64-Jährige an einer Medienkonferenz bekannt gab, wird er seine Trainerkarriere nächsten Sommer nach 30 Jahren beenden. Es sei eine der schwierigsten Entscheidungen in seiner ganzen Laufbahn gewesen, sagte Hitzfeld. Nein zu einer teureren Autobahnvignette. Das bürgerliche Referendumskomitee hat seinen Abstimmungskampf eröffnet. Mit einer 100 Franken teuren Vignette werde der Privatverkehr abgezockt, ohne dafür einen echten Mehrwert zu erhalten. Über die Umbaupläne für die Schweizer Armee ist man sich weiterhin nicht einig. Das zeigt die Vernehmlassung zur Armeereform, die heute zu Ende geht. Die Reform sieht mehrere Sparmaßnahmen vor. So soll etwa der Bestand der Armee auf 100.000 Mann halbiert und die Rekrutenschule verkürzt werden. Die finanzielle Lage der Schweizer Pensionskassen hat sich im dritten Quartal weiter verbessert. Grund dafür sind die Aktienmärkte, die sich laut dem Finanzdienstleister Swisscanto positiv entwickelt haben. Der durchschnittliche Deckungsgrad bei den privatrechtlichen Pensionskassen stieg auf 110%. Und derjenige der öffentlich-rechtlichen Kassen mit Staatsgarantie konnte auf 76% zulegen. Diese Kassen müssten von Gesetzes wegen aber einen Deckungsgrad von 80% ausweisen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.032 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.324 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.23,39 gehandelt, der Dollar zu 90,32. Das Wetter? Nach einer klaren und kühlen Nacht liegt morgen Freitag im Norden zunächst Nebel. Die Obergrenze liegt bei 800 Metern. Der Nebel löst sich bis am Nachmittag auf, sonst ist es trotz Schleierwolken oft sonnig bei 16 bis 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Es gibt keine Gewinner, sagt Präsident Obama.
But let's be clear, there are no winners here. These last few weeks have inflicted completely unnecessary damage on our economy.
Aber es gibt einen mehr als eindeutigen Verlierer, die Republikaner. Die Angst vor einer Versöhnung im Nahen Osten ist alles etwas anders. Zentralafrika versinkt im permanenten politischen Chaos, der Blick auf ein Land im toten Winkel. Die Autobahnvignette für 100 Franken, ein Streit um Geld und ums Prinzip. Ein Bild mit Symbolgehalt, auf dem prächtigsten Platz von Paris findet eine Jobbörse für Arbeitslose statt. Und Lotto als pädagogische Maßnahme, ein Projekt in Bratislava. CDU, CSU und SPD wollen also eine große Koalition in Deutschland bilden. Kasper Selg in Berlin. Wie will SPD-Chef Sigmar Gabriel seine skeptische Basis, ich sag mal, für diese Koalition breitschlagen?
Das wird nicht ganz einfach. Es scheint klar, dass man mindestens bei der zentralen Wahlkampfforderung der SPD, dem gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro, eine Lösung finden wird. Zwei führende Unionspolitiker, Horst Seehofer Bayern und Volker Bouffier Hessen, haben heute Morgen schon signalisiert, dass sie bereit wären, hier weitgehend nachzugeben. Das scheint also schon einigermaßen klar, aber SPD-Chef Gabriel wird natürlich auch in anderen Punkten darlegen müssen, dass man sich voraussichtlich auch bei diesen anderen Gebieten auf Forderungen der SPD wird einigen können, und das wird doch einiges an Überzeugungsarbeit brauchen.
Aber wo ist eigentlich die große Skeptikerin Hannelore Kraft, also die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, geblieben?
Sie hat sich ja sehr heftig ganz zu Beginn gegen eine große Koalition geäußert. Deswegen hat Sigmar Gabriel sie dann auch in die Verhandlungsdelegation einbezogen. Mit Wirkung, muss man sagen. Man hat gehört, dass beim ersten Sondierungsgespräch heftige Auseinandersetzungen stattgefunden haben zwischen ihr und Vertretern der CDU/CSU. Aber Gabriel, wir haben es ganz zu Beginn der Sendung gehört, hat ausdrücklich gesagt, die SPD-Delegation sei einstimmig der Meinung, man solle Koalitionsgespräche aufnehmen. Das heißt, er hat sie offenbar mit an Bord gebracht.
Ganz wichtig für die SPD ist ja die Ressortverteilung, damit die SPD das Gesicht wahren kann. Was weiß man über die Verteilung der Ministerien?
Das ist noch weitgehend unklar. Die beiden Parteien haben nach den Gesprächen behauptet, da habe man gar nicht darüber geredet. Das ist ziemlich unglaubwürdig, aber man hat das vereinbart, dass die ganzen Gespräche vertraulich bleiben sollen. Da sickert bisher nur weniger raus. Klar scheint, dass die SPD anders als bisher nicht auf dem Prestigeministerium des Außenministers beharren wird für den Oppositionsführer, also für Gabriel, sondern dass man eigentlich lieber den Finanzminister stellen will, weil der einfach in der gegenwärtigen Phase wichtiger ist. Das will aber die CDU nicht hergeben. Da redet man von einem möglichen Kompromiss, dass die SPD jetzt ein erweitertes Wirtschaftsministerium für Gabriel bekommen könnte, welches auch die Energiepolitik, die Energiewende beinhalten würde. Das sind aber Gerüchte, das sind Denkmodelle, das sind weitgehend noch offene Fragen.
Aber wie viele Ministerien wird die SPD erhalten?
Man redet von 6 oder 5, das wäre eine Möglichkeit. Man redet davon, dass zum Beispiel das Arbeitsministerium und das Sozialministerium an Frau Nahles, die bisherige Generalsekretärin, gehen soll. Aber ich würde da vorsichtig sein, das sind wirklich noch Gerüchte.
SPD und CDU/CSU werden also die Regierung stellen. Es wird im Bundestag eine Mini-Opposition geben. Ist das nicht ein staatspolitisches Problem, eine solch kleine Opposition?
Das ist ein großes Problem. Ich habe von Mitgliedern an der SPD-Parteibasis sogar gehört, dass das für sie ein wichtiger Punkt sei, sich gegen diese große Koalition zu stellen, weil da gar keine richtige Opposition mehr stattfinden könne. Das sagt auch der Chef der Linkspartei oder der Fraktionschef der Linkspartei im Bundestag, Gregor Gysi. Und zwar ist es so, dass die beiden Oppositionsparteien Linke und Grüne so klein sind zahlenmäßig, dass sie gewisse Grundfunktionen der Opposition gar nicht ausüben können. Sie können zum Beispiel keine Untersuchungsausschüsse selber erzwingen. Sie können auch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, wenn es denn für nötig erachtet würde, nicht selber initiieren. Und da hat sich Gysi bereits an den Parlamentspräsidenten gewandt und gesagt, da muss einfach die Geschäftsordnung geändert werden, sonst sind wir zu schwach. Also das ist in der Tat ein Problem.
Besten Dank, Kaspar Selg in Berlin. Amerika. Die Taktik der Republikaner im Budget- und Schuldenstreit war eine klassische Kamikaze-Aktion. Sie haben auch in den Meinungsumfragen deutlich an Zustimmung verloren. Wie weiter nun? USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Senator Ted Cruz aus Texas, der die jüngste Attacke auf Obamacare angeführt und damit die Krise in Washington verursacht hat, gibt sich kein bisschen selbstkritisch. Im Gegenteil.
That was a remarkable victory to see the House engage in a profile in courage.
Dass die Republikaner im Repräsentantenhaus sich so lange und so standhaft gegen das Krankenkassengesetz zur Wehr gesetzt hätten, sei ein erstaunlicher Sieg, ein mutiger Schritt gewesen, erklärte er vor Journalisten. Auch die Tea Party-Anhänger im Repräsentantenhaus verteidigen die Strategie. Man müsse etwas genauer hinschauen, gibt Steve King aus Iowa zwar zu, aber es gebe Positives zu vermelden. Man habe nun gesehen, dass es im Parlament 20 bis 30 wirklich konservative Vertreter gebe, die hätten ihr Profil schärfen können.
And maybe one good thing that could come out of this is a shift in the dynamics so that perhaps Republicans could win the majority in the Senate coming up in the 2014 elections. That would make it all worth the fight.
Er könne sich gut vorstellen, dass die harte Haltung gegen Obamacare den Republikanern helfen werde, 2014 auch im Senat eine Mehrheit der Sitze zu ergattern. Dann hätte sich der Kampf bereits gelohnt. Tea Party-Vertreter in einer Parallelwelt? Nicht ganz. Während die Republikaner in den letzten Tagen massiv an Ansehen eingebüßt haben, konnten einige Neulinge und Hinterbänkler ihre Bekanntheit und ihr Ansehen bei konservativen Wählergruppen steigern. Genau das bereitet gemäßigteren Kräften in der Republikanischen Partei Sorgen. Sie befürchten, dass der rechte Flügel die falschen Lehren ziehen und am kompromisslosen Kurs festhalten könnte. Für Abgeordnete aus weniger konservativen Bundesstaaten oder Wahlkreisen wäre das schlecht. Senator John McCain ist einer von ihnen. Im Frühstücksfernsehen erklärte er heute, dass er seine Wähler verlieren werde, falls es nochmals zu einer solchen Krise komme. Yesterday I got a call from my mother, who's 101. We're losing blood relatives and so. Sogar seine Mutter, die 101 Jahre alt ist, habe am Telefon gedroht, ihn nicht mehr zu wählen. Schluss mit all dem Negativen, fordert er deshalb. Die Republikaner müssten nun wieder konstruktive Positionen vertreten.
Get a positive agenda for the party, so that we can be for things rather than against things.
Die Partei solle fürs Öffnen stehen statt fürs Schließen, für Möglichkeiten statt für Blockaden. Jeb Bush, früher Gouverneur von Florida und bald vielleicht Präsidentschaftskandidat, schlägt in dieselbe Kerbe.
Remember, in 2010, the greatest wave election since the 1930s, Republicans won in reaction to Washington. We could do that again, but we have to have an agenda. We just can't be against what's in front of Washington D.C.
2010, als die Republikaner das Repräsentantenhaus zurückeroberten, da habe die Partei Sitze gewonnen, weil die Wähler mit Obama und den Demokraten nicht zufrieden waren. Das müsse man nun wieder versuchen, indem man eine vernünftigere Alternative biete. Den Staatshaushalt auf stabilere Füße stellen, Obamacare einschränken, nicht aber abschaffen und endlich das Einwanderungsgesetz reformieren.
I hope the leadership in the House brings it back and creates a conservative alternative that a majority of House members could support.
Die Reform steckt im Moment im Repräsentantenhaus, für Bush eine ideale Chance, um ihr nun einen konservativen Stempel aufzudrücken. Alles noch etwas unkonkret. Doch wenigstens melden sich die gemäßigteren Kräfte der Republikanischen Partei wieder zu Wort. Sie waren in den letzten Tagen in Deckung gegangen. Möglicherweise sogar bewusst. Man habe, so ist hier in Washington zu hören, die Tea Party-Vertreter ins Offside laufen lassen wollen, mit dem Ziel, sie zu mäßigen. In den nächsten Wochen wird man sehen, ob das gelungen ist oder ob die gemäßigteren Kräfte das Image und den Ruf der Republikanischen Partei mit dem Streit um Budget und Schulden vergeblich aufs Spiel gesetzt haben.
Angenommen, Iran und der Westen könnten sich im Atomstreit einigen, dann käme auch politisch eine Entspannung immer näher. Und es könnte einiges in Bewegung geraten und mancher Player in diesem komplizierten Spiel könnte dabei verlieren. Ich habe den Nahostexperten Arnold Hottinger gefragt, gibt es so eine Art Angst vor einer Lösung im Nahen Osten?
Ja, sicher. Saudi-Arabien sieht sich als im Krieg stehend mit Iran und mit allen Schiiten im arabischen Raum. Und wenn nun Iran freundliche Beziehungen zu Amerika aufmachen würde, würden die Saudis das sehen als eine Art Verrat der Amerikaner. Ihr alter Verbündeter Saudi-Arabien wird verlassen und sie wenden sich einem neuen Verbündeten zu, Iran. Wie sie darauf reagieren würden, weiß ich nicht, aber das wäre für die Saudis ein schwerer Schlag für ihr ganzes politisches System.
Es würde aber auch für die Amerikaner einen Preis kosten. Wie hoch und was wäre der Preis, den die Amerikaner zahlen müssten, um sich dem Iran anzunähern?
Nun, gegenüber Iran natürlich allerhand. Sie würden, die Iraner sagen, sie hätten Interessen im arabischen Raum und die müsste man berücksichtigen. Wie genau, das muss noch ausgehandelt werden. Aber für Saudi-Arabien kommt dann die Frage, ja, sollen wir unsererseits Gegenmaßnahmen treffen? Gewisse Gegenmaßnahmen gegen die Amerikaner haben sie schon getroffen. Sie haben sich mit den Ägyptern zusammengetan, nachdem der Staatsstreich geschehen ist, nicht wahr? Währenddem die Amerikaner ihre Unterstützung kleinschreiben augenblicklich für die ägyptische Armee. Sie sind eingesprungen sozusagen als Ersatz für die Amerikaner in Ägypten. Weil sie sagen, also wir müssen unsere Interessen, so wie wir sie sehen, im Nahen Osten wahrnehmen. Und das ist nicht mehr notwendigerweise das Gleiche wie die amerikanischen Interessen.
Können die Amerikaner diesen Preis zahlen?
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, es geht vor allem um Iran. Ob sie dort die Bereitschaft finden, die Atomfrage unter Kontrolle zu bringen und dann auch eben eine weitere Zusammenarbeit. Man redet jetzt über alles in Genf, nicht nur über die Atomfrage. Eine weitere Zusammenarbeit in Gang zu setzen. Wie gesagt, die Einzelheiten müssen ausgehandelt werden. Und natürlich ist immer der Teufel in den Einzelheiten.
Bislang war Iran der Bösewicht im Nahen Osten. Das könnte sich ja bei einer Annäherung ändern. Dann könnte Saudi-Arabien auch in der Menschenrechtsfrage ins Visier, sagen wir, des Westens gelangen. Inwiefern bedroht das Saudi-Arabien?
Wenn das wirklich geschieht, wäre es sicher unangenehm für die Saudis. Aber sie haben einen dicken Pelz, nicht wahr? Der dicke Pelz ist Erdölgeld. Und sie sagen also, wir können unsere Armen und unsere Fremdarbeiter und so weiter zufriedenstellen und bezahlen. Und die sind ja glücklich, wenn sie Geld bekommen. Was wollt ihr da mit Menschenrechtsfragen? Wichtiger für Saudi-Arabien ist eben das Gleichgewicht. Also Saudi-Arabien sieht sich gefährdet durch einen wachsenden Einfluss der Schiiten. Und wenn natürlich nun die Schiiten mit Amerika zusammenarbeiten, wird dieser Einfluss größer. Und die Saudis möchten ihn kleiner haben.
Könnte das auch die innere Stabilität von Saudi-Arabien gefährden?
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Es gibt eine relativ kleine, vielleicht 15% schiitische Gemeinschaft, die schlecht behandelt wird, die immer wieder Zeichen von Ärger zeigt, aber bisher halt niedergehalten wird in Saudi-Arabien selbst, und zwar genau in den Erdölgebieten.
Angenommen, es gibt eine politische Annäherung zwischen den USA und Iran. Was heißt das für diese Achse Teheran-Syrien-Hisbollah?
Nun eben auch. Die Saudis sind der stärkste Feind dieser Achse. Und diese Achse würde gestärkt werden, wenn die Saudis sozusagen alleine dastehen, wenn sie nicht mehr sicher sind, dass sie mit den Amerikanern, wenn sie gegen die Amerikaner die mehr oder weniger islamistische Opposition in Syrien stützen, also die Rebellen in Syrien stützen. Es geht um die Achse, nicht wahr? Die schiitische Achse, die Saudis als gefährlich ansehen und die eben gefährlicher wird, wenn die Amerikaner sich verständigen. Es geht nur um Verständigung mit der schiitischen Tendenz, sowohl Iran wie die anderen Schiiten im Nahen Osten.
Ein Wort zu Israel.
Israel sehe das auch sehr ungern, dass die Amerikaner und die Iraner sich zusammentun, weil Israel überzeugt ist, man muss die Atombombe in Iran mit Gewalt niederhalten, entweder durch Boykott oder auch durch einen Krieg. Und eine Verhandlung, sagen die Israeli, wird zu nichts führen. Die Israeli glauben, dass sie in einer Verhandlung die Iraner, die Amerikaner zu übertölpeln versuchen.
Dann sind wir eigentlich wieder am Anfang. Es gibt mehr Player in diesem Spiel, die Angst haben vor einer Einigung zwischen Iran und den USA, als solche, die es begrüßen.
Natürlich, gerade die Feinde, das ist das Absurde, die Feinde der Amerikaner, nämlich Assad und die Hisbollah, die würden das begrüßen. Die würden sagen, gut, ja, die Amerikaner machen das mit Iran zusammen, also die Rebellen werden dadurch geschwächt.
Also die Realpolitiker dieser Welt würden sagen, lieber ein Gleichgewicht des Schreckens als ein Friede mit ungewissem Ausgang.
Man kann auch sagen, die kurzsichtigen Politiker. Denn man muss auch dann an die Situation denken, die kommt, wenn keine Einigung zwischen Iran und Amerika zustande kommt. Dann wird die Kriegsgefahr viel größer. Und was das dann wird, dieser Krieg zwischen Amerika und Iran, das kann nur eine Katastrophe sein, die alle betrifft.
Arnold Hottinger. Stabilität, das kennen die Bewohner der Zentralafrikanischen Republik kaum. Das Land gehört zu den ärmsten der Welt, seine Geschichte ist geprägt von Staatsstreichen und Instabilität. Und erst vor einem halben Jahr erlebte die Zentralafrikanische Republik einen weiteren blutigen Machtwechsel und versinkt seither erneut in der Krise. Politisch und humanitär. Veronika Mayer.
Die humanitäre Lage ist katastrophal. Das sagt Ellen van der Velden von der Organisation Médecins Sans Frontières in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Seit einigen Monaten beobachtet sie eine Zunahme der Gewalt, derzeit vor allem im Nordwesten des Landes.
On a vraiment vu une augmentation de violence avec beaucoup de gens qui se cachent en brousse, qui ont quitté leur origine, leur village, leur ville, pour se cacher parce qu'ils ont peur d'être attrapés dans un événement violent.
Unzählige Leute seien aus ihren Dörfern geflüchtet, aus Angst vor Angriffen von Regierungstruppen und bewaffneten Rebellen. Sie leben unter freiem Himmel oder in einfachen Notunterkünften, wo sie weder sauberes Trinkwasser noch ausreichend Nahrung haben und wo die hygienischen Verhältnisse äußerst prekär sind. Außerdem, so sagt Ellen van der Velden, gebe es nicht genügend Moskitonetze. Und das mitten in der Regenzeit. Die Folge: eine sprunghafte Zunahme von Malaria. Laut UNO-Angaben haben die Kämpfe der vergangenen Monate rund 400.000 Personen, fast ein Zehntel der Bevölkerung des Landes, in die Flucht getrieben. Die Zentralafrikanische Republik ist ein Staat ohne Recht und Ordnung geworden, ein Staat, der zunehmend in Anarchie und Chaos abgleitet. Im März dieses Jahres vertrieb eine Rebellenkoalition namens Seleka Präsident Bozizé gewaltsam aus dem Amt. Bozizé, der vor 10 Jahren selbst durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen war, flüchtete ins Ausland. Der Anführer der Seleka, Michel Djotodia, ernannte sich zum neuen Präsidenten und ordnete vor einigen Wochen die Auflösung des Rebellenbündnisses an. Doch seine früheren Kampfgefährten weigern sich, den Anweisungen ihres Chefs zu folgen und ziehen weiterhin mordend und plündernd durchs Land. Und nicht nur sie, sondern auch lokale Milizen, die schwierig einzuordnen seien, sagt Ellen van der Velden von MSF.
Es sind nicht nur die Menschen von l'ancien Seleka, sondern auch plusieurs groupes locales, qui ne sont pas faciles à définir, mais quand même eux aussi font des activités qui causent des gens à fuir.
Hinzu kommen zunehmend religiöse Auseinandersetzungen. Die Rebellen der einstigen Seleka gehören zur muslimischen Minderheit. Sie bekämpfen nicht nur die Ex-Soldaten des früheren Staatschefs Bozizé, sondern auch christliche Bürgerwehren. Die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, so berichtet die UNO, gehe von beiden Seiten aus. Und im Südosten des Landes häufen sich offenbar Angriffe der Lord's Resistance Army, des ugandischen Rebellenführers Joseph Kony, die berüchtigt ist für ihre Brutalität, für die Vergewaltigung von Frauen und Mädchen und die Massenrekrutierung von Kindern als Soldaten. Der Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik hat mittlerweile auch die internationale Gemeinschaft aufgeschreckt. Der UNO-Sicherheitsrat fordert in einer Resolution freie und transparente Wahlen innerhalb 18 Monaten und denkt darüber nach, allenfalls Blauhelmtruppen ins Land zu entsenden. Und die ehemalige Kolonialmacht Frankreich kündigte an, ihre Truppenpräsenz zu verstärken, um die rund 2000 Soldaten einer bereits im Land stationierten afrikanischen Friedensmission zu unterstützen. Fraglich ist, ob dies genügt, dieses zerrüttete Land wieder aufzurichten, von dem einige Beobachter glauben, dass es auf bestem Weg ist, zu einem «failed state», einem gescheiterten Staat, wie etwa Somalia zu werden.
Veronika Meyer. Und damit ist es 18.27 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Lotto, einer lustigen Idee des slowakischen Finanzministeriums. Und nochmals Lotto, aber weniger lustig, einer Jobbörse nämlich auf dem prächtigsten Platz von Paris. Zuerst aber: Soll die Autobahnvignette in der Schweiz künftig 100 Franken kosten statt wie bislang 40? Von Befürwortern wie Gegnern wird die Diskussion darüber sehr emotional geführt. Beide Seiten sehen sich in der Volksabstimmung vom 24. November eine grundsätzliche Weichenstellung in der Verkehrspolitik. Elmar Plotzer.
60 Franken mehr pro Jahr für die Autobahnvignette, das sind 5 Franken pro Monat, klingt harmlos. Ist es aber nicht, findet Michael Gerken, Direktor des Nutzfahrzeugverbandes ASTAG und überzeugter Gegner der Preiserhöhung. Den Autofahrern werde immer mehr Geld abgeknöpft. Schließlich
hat der Bund bereits weitere Abgaben und Steuererhöhungen angekündigt. Die Mineralölsteuer, der Zuschlag soll um 12 bis 15 Rappen erhöht werden. Die ökologische Steuerreform sieht Erhöhungen von bis zu 29 Rappen pro Liter vor.
So könne es nicht weitergehen. Für Michael Gerken ist klar:
Wenn wir jetzt kein Signal aussenden, dann wird die staatliche Abzockerei weitergehen. Hier gilt es zu sagen, adesso basta.
Es reicht jetzt. Doch diese Botschaft kommt nicht überall an. Die zusätzlichen Gelder kämen schließlich den Autofahrern zugute, argumentieren die Befürworter der 100-Franken-Vignette. Der Bund würde dafür 400 Kilometer Straße von den Kantonen übernehmen, für deren Unterhalt sorgen und teilweise auch ausbauen. Auch neue Autobahnumfahrungen sollen entstehen. Bei einem Nein zur Vignettenpreiserhöhung sei das alles in Frage gestellt, warnt Jakob Stark, Thurgauer Regierungsrat und Präsident der kantonalen Baudirektoren.
Diese Straßen werden nicht übernommen, die können nicht ausgebaut werden. Eine 20-jährige Planung ist in Frage gestellt. Ich muss sagen, ein Nein ist ein kleiner Scherbenhaufen.
An einem Ausbau der Straßen sind natürlich auch die Gegner der 100-Franken-Vignette interessiert. Doch sie sagen, das könne der Bund auch ohne teurere Vignette finanzieren. Aus den Reihen der SVP-Fraktion gibt es bereits Vorstöße, die in diese Richtung zielen. Kopfschütteln bei Verkehrsministerin Doris Leuthard. So einfach sei das nicht.
Wenn man dann sagt, das geht alles sonst auf und irgendwo in der Bundeskasse finden wir noch eine Schatzkiste oder eine bisher unbekannte Geldreserve, das wird nicht der Fall sein.
Diese Schatzkiste gebe es sehr wohl, meint SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Man müsse sich nur einmal anschauen, wie viel Geld die Automobilisten jedes Jahr dem Staat ablieferten.
In Anbetracht, dass wir heute schon gegen 10 Milliarden Franken an Verkehrsabgaben leisten, aber nur 30% davon werden zweckgebunden eingesetzt. Und immer mehr Geld fließt zur gleichen Zeit jetzt weg in andere Kanäle und das geht so nicht.
Die Gelder aus den Treibstoffsteuern sollten nämlich vollumfänglich dem Straßenverkehr zugutekommen und nicht sonst wo in der Bundeskasse landen, lautet die Forderung. Doch für SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher ist das der falsche Weg. Sie befürchtet, dass bei einem Nein zur teureren Autobahnvignette neue Verteilkämpfe ausbrechen würden. Verschiedene Kreise würden dann versuchen, dem öffentlichen Verkehr Geld wegzunehmen.
Ich finde es ganz wichtig als Verkehrspolitikerin, dass wir die Schiene und die Straße nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen für die Mobilität unserer Schweizer Bevölkerung eine nachhaltige Mobilität und dazu gehört die Schiene und auch die Straße.
Die Befürworter wollen die 100-Franken-Vignette, um die Straßeninfrastruktur zu verbessern, ohne dem öffentlichen Verkehr zu schaden. Viele Gegner fordern ein anderes Modell der Straßenbauförderung und vor allem keine weiteren Belastungen für die Autofahrer.
Ein Dutzend Zelte auf der Place de la Concorde im Herzen von Paris. Ein Dutzend Zelte, eine provisorische Jobbörse auf einem der prächtigsten Plätze Frankreichs. Ein symbolisches Bild für die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Frankreich, vor allem für die Jungen. Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder war vor Ort.
Der große, breite, dunkelhäutige Mann geht erst einfach weiter und raucht nervös seine Zigarette. Er sucht verzweifelt eine Arbeit. Doch er wurde auch heute nicht fündig. Ich bin gestresst, ausgelaugt. Es geht mir nicht gut. Was sucht er denn?
Ich fais de la livraison, je suis fleurie, je travaille partout, mais là, je cherche n'importe quel travail, à tout prix.
Ich bin Lieferant, Florist, ich suche irgendeine Arbeit, um jeden Preis. Junge Helferinnen in gelben T-Shirts rufen die Besucher der Jobbörse auf, ihren Lebenslauf mit den Bewerbungsunterlagen abzugeben. Ein Dutzend Zelte sind auf der Place de la Concorde aufgestellt. Die Luft in den Zelten ist dick, vor den Schaltern bilden sich lange Schlangen. Nicht nur Jugendliche mit einer schlechten Ausbildung suchen einen Job, auch eine gut ausgebildete junge Frau mit einem Mastertitel in Bildhauerei klappert die Stände ab.
J'ai cherché au début dans le domaine de l'artistique puisque j'ai fait les beaux-arts, mais puisqu'il n'y a pas beaucoup de choix, donc j'ai postulé partout quoi.
Ich suchte zuerst im Kunstbereich, aber weil das Angebot sehr klein ist, habe ich mich überall beworben. Eine junge Universitätsabsolventin hat eben einen Mastertitel im Personalwesen, den Human Resources, erworben.
J'ai un master en fait ressources humaines à la Sorbonne. Je viens juste de finir mon contrat de professionnalisation. Donc spécialité RH et donc là je suis en recherche de premier emploi.
Ich suche meine erste Stelle. Sie ist zufrieden. Sie konnte zwei Vorstellungsgespräche führen. Jetzt gilt es abzuwarten. Macht denn die Regierung genug für Jugendliche, die einen Job suchen?
Concernant ceux qui sont diplômés non pas vraiment. je pense pas qu'on est spécialement accompagné quoi.
Für die schlecht ausgebildeten mache die Regierung einiges. Aber für die Diplomierten wenig. Doch mit ihrer Kollegin ist sie zuversichtlich.
On est optimiste quand même, mais bon, voilà. On connaît, enfin pas mal, on sait un peu comment activer notre réseau, donc je pense que d'ici un mois, deux mois, on aura quand même trouvé quelque chose, espérons-le.
Sie hoffe, in einem oder zwei Monaten eine Anstellung zu haben. Ein junger Schwarzer, Typ Bob Marley, ist fröhlich, aber ratlos. Er sucht seit zwei Jahren vergeblich eine Arbeit.
Apparemment, je sais pas.
Je sais pas ce qu'il faut faire, mais...
Er hat ein Diplom als Elektrotechniker, aber keine Berufserfahrung.
On dirait qu'ils veulent pas former. Vous voyez? Ils veulent des gens directement qualifiés. Mais si tu donnes pas sa chance à quelqu'un, mais comment il va être formé? Vous voyez? Et il est là le problème.
Das Problem ist, die Arbeitgeber wollen niemanden ausbilden. Sie wollen sofort qualifizierte Leute. Aber wie soll man sich qualifizieren, wenn man nie die Chance erhält, zu arbeiten? Er sehe es immer wieder. Wer eine gute Arbeit habe, habe seinen Job über Beziehungen erhalten.
RATP, SNCF, il me dit que j'étais rentré comment? Piston. Piston et piston. C'est tout ce que j'ai à dire. Le piston, vive le piston.
Beziehungen, alles was du brauchst, sind Beziehungen. Wie viele glaubt auch er, die Regierung mache nicht genug, um den Arbeitslosen zu helfen?
C'est pas suffisant. Ah, franchement, pour ceux qui veulent vraiment bosser, il n'y a pas assez de... C'est pas suffisant.
2000 Rekruteure sind auf der Piste, Personalchefs, die Leute anstellen. Jedes Jahr werden hier 5000 Jobs vermittelt. Dennoch ist dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In der Pariser Banlieue hat fast jeder zweite Jugendliche keine Arbeit. Die Wachstumsaussichten für die französische Wirtschaft sind zwar wieder etwas besser, doch reicht diese Verbesserung noch nicht, um den steigenden Trend bei der Arbeitslosigkeit zu brechen. Doch gerade das, diesen Trend umzukehren, hat Präsident Hollande versprochen. Und an diesem Versprechen wird man ihn Ende Jahr messen.
Brauchen Sie eine Quittung? Diese Frage ist in der Slowakei offenbar gang und gäbe. Was ohne Quittung läuft, läuft am Fiskus vorbei. Schattenwirtschaft. Deshalb hat das Finanzministerium das Kassenzettel-Lotto erfunden. Wer seine Quittung dem Finanzministerium schickt, kann alle zwei Wochen 10.000 Euro oder ein Auto gewinnen. Die Aktion ist natürlich sehr populär, aber ob damit die Schattenwirtschaft eingedämmt wird, ist umstritten. Mark Lehmann.
Národná bločková lotéria. Unikátna príležitosť vyhrať až 10.000 eur.
Im slowakischen Fernsehen läuft sie seit Wochen, die Werbung für die neue Lotterie. Bis zu 10.000 Euro Sofortgewinn und das ganz ohne teuren Lottoschein. So wird das Glücksspiel angepriesen.
Po každom nákupe si vyžiadajte pokladničný blok a odložte ho na bok.
Wer bei der staatlichen Quittungslotterie mitmachen will, braucht nur den Kassenzettel von einem seiner Einkäufe, registriert diesen online oder bei einem Kiosk und mit Glück wird seine Nummer gezogen. Die Leute sollen motiviert werden, ihre Belege zu verlangen, erklärt Radko Kuruc, der Sprecher des Finanzministeriums in Bratislava.
Chceme motivovať ľudí, aby si aktívne pýtali, ale takisto aj brali bločky z registračných pokladníc pri každom svojom nákupe.
Während das Volk vom großen Geld träumen darf, hofft das Finanzministerium auf einen pädagogischen Effekt. Es will mit dieser Aktion Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit bekämpfen, denn die Steuerausfälle wegen fehlender Belege und Rechnungen belaufen sich nach Schätzungen auf 100 Millionen Euro jährlich. Wenn nun die Menschen in Supermärkten und Restaurants ihre Quittungen sammelten, so der Ministeriumssprecher, könne die Mehrwertsteuer nicht mehr so einfach hinterzogen werden, was die Steuermoral fördere und den Druck erhöhe, die Gesetze einzuhalten.
Akurat dúfame, že sa vyvinie vyšší tlak na to, aby vydávali bločky v súlade so zákonom a morálkou.
Die Aktion stößt in der Bevölkerung auf reges Interesse. Mehr als 7 Millionen Kassenzettel wurden bei der ersten Ziehung Anfang des Monats eingereicht. Ähnlich viele sind es nun auch für die anstehende zweite Ziehung. Skeptisch steht Richard Jurana vom Institut für ökonomische und soziale Studien in Bratislava dem Projekt gegenüber.
Ministerstvo financií nepredložilo žiadnu analýzu, ktorá by hodnotila za prvé očakávané náklady.
Das Finanzministerium habe vorgängig gar keine Analyse gemacht. Jurana bezweifelt, dass substanzielle Mehreinnahmen möglich sind, denn an der Lotterie würden sich vor allem ältere Leute beteiligen, Pensionäre, die ohnehin immer ihren Kassenzettel verlangten, weil sie aufs Geld schauen müssen. An die wirklich großen Geschäfte der Schattenwirtschaft komme der Staat mit dieser Methode nicht heran. In den Augen des Ökonomen letztlich also keine sehr gute Idee. Sinnvoller wäre für Richard Jurana eine generelle Senkung der Mehrwertsteuer. Das, so meint er, würde die Steuerehrlichkeit bei den Ladenbesitzern viel eher befördern. Andere Kritiker monieren, mit der Quittungslotterie werde die Spielsucht staatlich gefördert. Doch den Leuten ist das egal. Sie haben schon bald wieder Aussicht auf 10.000 Euro in bar oder ein Auto und werden sich millionenfach an der Kassenzettelziehung beteiligen.
Národná bločková lotéria. Od typosu.
Mark Lehmann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.